Dieser Podcast kostet ab sofort 3,99 Euro pro Anhören. Ja, wir müssen ja auch irgendwo reagieren und müssen ja auch irgendwo das Geld wieder reinholen, das uns überall fehlt. Ist das der Wahnsinn, oder? Wie teuer im Moment alles ist. Damit sind wir schon direkt irgendwie beim ersten Thema. Ne?
Ach ja, und es hat uns noch niemand Werbung angeboten, ne, die wir hier verkaufen könnten oder so.
Naja, wir haben auch noch nicht irgendwie gefragt oder so. Muss man auch ehrlich mal sagen.
Der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin.
So ganz ohne Werbung. Das ist ja auch im Lokalradio was Besonderes.
Ja. Ja, das stimmt. Ja. Genau, aus dem Radio kommen wir normalerweise. Wir machen die Morgensendung bei Radio Wuppertal jede Woche von 6 bis 10. Und freitags sind wir immer hier im Podcast und gucken nochmal so auf die Woche zurück, was war los und genau.
Ja,
was so waren so die Stories der Woche?
Wobei, ich dachte, ich lasse dich reden, weil du die Woche mal wieder alleine warst.
Richtig,
und
genau. Diese Woche waren wir nämlich nicht Jens und Jasmin, sondern nur Jens, weil wir müssen auch sparen. Nein, Jasmin ist ja einmal die Woche, haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, einmal die Woche immer woanders unterwegs. Und genau, aber im Podcast ist sie immer hier und deswegen gucken wir jetzt so ein bisschen auf die Woche. Du hast ja auch das Allermeiste mitgekriegt. Und na klar ist unser Top-Thema natürlich weiterhin der Krieg in der Ukraine. Denn viele Menschen aus der Ukraine sind mittlerweile in Wuppertal angekommen. Hunderte sind es schon und wir haben mit ihnen gesprochen.
Ja, ich war ja bei einem anderen Radiosender diese Woche als Reporterin tatsächlich unterwegs. Und da machst du ja diese Sachen, dass du rausgehst mit dem Mikro und auf Termine gehst. Und da hatte ich auch solche Termine, wo ich mit Menschen gesprochen habe, die eine Ukrainerin zum Beispiel in ihrer Wohnung aufgenommen hat. Und das ist schon immer irgendwie so, sind beeindruckende Termine.
Ja, kannst du vielleicht auch noch ein bisschen was zu erzählen. Unsere Reporterin Anni hat viele Menschen getroffen in Wuppertal, die jetzt eben hier sind. Und das ist auch schon sehr beeindruckend, was sie da erzählt und wie nah ihr das selbst auch gegangen ist.
Ja, da lässt uns auch das Thema Spenden noch nicht so ganz los. Das werden wir auch nochmal erwähnen, hier oder da, denke ich.
Genau, und dann gab es was Besonderes in dieser Woche in Wuppertal, denn die Stadt hat wieder ein Sterne-Restaurant. Das gab es jetzt länger nicht, ne? Also ein Restaurant, das einen Michelin-Stern hat. Genau, gibt es jetzt in Nächstebreck ein Sterne-Restaurant. Und außerdem müssen wir uns dann doch noch ein bisschen ärgern, denn die Schwebebahn, es ist ja auch langsam nicht mehr lustig. Es gab einen Morgen, der war gestern, genau, also jetzt gerade ist ja Freitagvormittag und der Donnerstagmorgen, der war verrückt, weil da fuhr sie nicht und das ist, also es kann ja irgendwie nicht mehr so weitergehen. Anfrage bei den WSW läuft.
Man fragt sich, wann sie das nächste Mal ganz aufhören für ein paar Wochen, Monate, Jahre.
Ja, beschrei es nicht.
Top-Thema.
Das bleibt weiterhin der Krieg in der Ukraine und wir empfehlen euch auch wieder den Live-Blog auf radiowuppertal.de, weil da gibt es auch die aktuellen Nachrichten und Informationen, die wir jetzt hier in so einem Podcast gar nicht abbilden können, denn vielleicht hört ihr irgendwie am Sonntagnachmittag zu oder so, dann ist es hier ja schon gar nicht mehr aktuell.
Wir legen den Fokus so ein bisschen auf die Menschen, die jetzt hier angekommen sind. Das haben wir uns auch in der letzten Woche angeguckt. Also hast du ja gerade schon erzählt im Teasing quasi, dass du da mit unserer Reporterin gesprochen hast. Ich war auch unterwegs im Kreis Mettmann und war da in Ratingen bei einer Frau, die eine Ukrainerin in ihrer Wohnung aufgenommen hat. Also echt so, die hat ein Zimmer frei gehabt und es war so eine private Organisation, die mit dem Reisebus die Leute in den Kreis geholt haben. Und sie hatte dann gesagt, ja, wenn ihr einen Platz braucht, ich nehme, also ich habe Platz.
Das klingt nach sehr spontaner Hilfe irgendwie, ne? So hier.
Sie hatte sich das vorher schon länger gedacht, dass sie das machen würde. Ja. Und dann ging es aber wirklich schnell. Also so um 2 Uhr nachmittags, meint sie, hat sie einen Anruf bekommen, da kommt jemand und hast du noch einen Platz frei? Und sie so, ja klar, kann ich machen. Und dann sagten sie, ja, dann sind die heute Nachmittag da. Und sie so, what? Und hat dann schnell noch geputzt und irgendwie organisiert, dass sie abgeholt wird. Ich habe jetzt mit der Frau selbst gar nicht gesprochen, weil, also mit der Ukrainerin, die angekommen ist, Irina heißt sie, die war nämlich schon noch emotional. Also wir haben uns gesehen und auch gegrüßt und so, aber sie spricht auch weder Deutsch noch Englisch. Und die unterhalten sich immer über so eine Übersetzungs-App. Und es war gerade erst angekommen. Und dann kam sie rein in die Wohnung. Das Erste, was sie gesehen hat, war der Kater, der da rumlief. Dann hat sie direkt angefangen zu weinen, weil sie ihre beiden Katzen zu Hause gelassen hat in der Ukraine.
Darum wird es auch noch gehen im Gespräch mit Anni, aber.
Ja, das habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Ja. Ich bin sehr gespannt, aber ich will auch gar nicht zu viel erzählen. Nachher wiederholt sich das, denn tatsächlich sind die Geschichten ja doch vielleicht so ein bisschen ähnlich auch.
Also warum weiß ich das schon, was Reporterin Anni Stoßberg erzählen wird, weil wir das Gespräch für diesen Podcast hier aufgezeichnet haben, vor der Aufzeichnung des Podcasts. Hallo Anni.
Hallo.
Ja, erzähl mal, du hast mit vielen gesprochen, wie geht's denen?
Ja, ich fand das so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Zum Beispiel war ich letzte Woche in Oberbarm bei einer Familie, die recht frisch in Wuppertal war, Gott sei Dank irgendwie von der Familie rübergeholt. Und die haben mir die Tür aufgemacht, freundlich, strahlende Gesichter. Und da dachte ich erstmal, okay, hier scheint ja gute Stimmung zu sein. Mhm. Aber sobald wir uns irgendwie aufs Sofa zusammengesetzt haben und wie so eine Art Sitzkreis da saßen und ich so das Thema mal so angestoßen habe, da ist die Stimmung halt direkt so umgeschlagen. Mhm. Und dann wurden Handys rausgeholt, um mir einfach auch so die Lage vor Ort zu zeigen, also mit Fotos, mit Videos. Und dann wurde es dann recht emotional. Und ich hing dann da über diesem Smartphone von dem Familienvater und dachte noch so, oh krass, der weint mich so an. Irgendwie war so nass in meinem Gesicht. Aber da habe ich dann gemerkt, dass es so ein paar Tränen so von mir waren, die da so über die Wangen gekullert sind. Ja. Kannst du halt in dem Moment dann auch nicht so kontrollieren. Die haben sich dann natürlich relativ schnell wieder gefasst, weil wir dann ein bisschen über Wuppertal gesprochen haben. Sie sind in Sicherheit, es ist ruhig, also sehr, sehr viel ruhiger als in der Heimat. Von daher eher gefasst, aber ich glaube, sobald man mal irgendwie drüber spricht oder die Bilder von der Flucht oder von der Heimat abgerufen werden, wird es natürlich emotional, wenn sie sich auch daran erinnern, wie die Angst war um sich und um die eigenen Kinder. Mhm. Und ähnlich ist es eigentlich auch gewesen. Ich war im Hotel Astor in Elberfeld, wo auch Geflüchtete untergebracht sind. Und da mischte sich dann auch so ein bisschen rein, dass die einfach unfassbar dankbar sind, hier so viel Hilfe zu bekommen. Also die meisten sagten so, ja, wir wussten jetzt nicht so viel über Deutschland, geschweige denn über Wuppertal. Ja. Und sie sind auf so viele Menschen gestoßen, die ohne mit der Wimper zu zucken gesagt haben, hier, wir helfen, wir geben euch was. Hier könnt ihr schlafen, essen, Wäsche waschen, hier sind neue Kleidungsstücke, kommt erstmal zur Ruhe. Und da ist ganz, ganz viel Dankbarkeit auch tatsächlich dabei.
Du hast gerade schon von deinen paar Tränen gesprochen, das wollte ich fragen. Also wie ging es dir dabei? Weil wir haben es ja jetzt bewusst so gemacht, dass wir nicht gesagt haben, wir stellen uns da jetzt irgendwie bei der Behörde in die Schlange an die B7 und sprechen die Leute an. Das geht einfach nicht. Wir haben uns da extra auch ein bisschen Zeit für gelassen und genommen. Wie ging es dir dabei, mit den Menschen zu sprechen? Und ja auch fragen zu müssen über den Krieg?
Ja, also ich dachte eigentlich, ich wäre relativ tough so. Das denkt man ja meistens immer. Aber ich konnte mich auch nicht wirklich darauf vorbereiten. Also wie wir alle hänge ich ja seit Tagen, Wochen in dieser Nachrichtenschleife und sauge irgendwie alles auf, was so reinkommt. Und dachte eigentlich, ich wäre gefasst auf diese Gespräche und auch die Eindrücke. War ich aber dann halt nicht und war dann tatsächlich auch von mir selber überrascht, dass es mich dann so ein bisschen mitgenommen hat. Und ich habe dann so die letzten Tage bis zum nächsten Treffen mit Geflüchteten so ein bisschen geübt, das halt nicht zu nah an mich ranzulassen und mir einfach gesagt, es bringt ja jetzt auch niemandem was in der Situation, wenn dann auch noch die Reporterin von Radio Wuppertal irgendwie anfängt da zu weinen. Das war einfach in dem Moment, glaube ich, bei der Familie so, dass ich sehr kalt erwischt wurde mit diesen Bildern. Ich habe da gar nicht mit gerechnet. Also plötzlich hatte ich dieses Handy da und weinende Kinder dann nochmal ist ja, glaube ich, dann nochmal so ein Faktor, der dann noch dazukommt. Also wer kann da cool bleiben? Also ich würde jetzt, also es klingt wahrscheinlich blöd, wenn ich sage, es geht mir gut damit, aber ich habe jetzt so das Gefühl gehabt, so in den letzten Tagen und Wochen durch die Gespräche konnte ich so ein bisschen helfen. Die Leute waren auch froh, irgendwie mal so erzählen zu können und fanden es auch irgendwie toll, so ihre Dankbarkeit auszudrücken. Und wir haben da der Familie da zum Beispiel noch irgendwie so einen Kinderwagen organisiert. Das ist natürlich jetzt nicht die Welt, aber erleichtert denen total den Alltag. Und das wiederum macht es mir dann einfacher, jetzt jeden Tag aufs Neue da irgendwie nochmal in das Thema reinzugehen und mit Leuten zu sprechen. Also es nimmt mich schon mit, aber ich versuche mir gerade so eine professionelle Haltung anzugewöhnen und denke mir halt so, ich kann vielleicht so meinen Beitrag leisten und dann geht das eigentlich.
Ja, vielleicht auch unheimlich schwierig, weil man das Gefühl hat, man tritt da jetzt gleich ins nächste Fettnäpfchen. Man kann eigentlich nur was Falsches sagen oder fragen, weil man überhaupt nicht richtig nachempfinden kann, was die Menschen durchgemacht haben. Ich hatte morgens in der Sendung die Interviews von dir mit Anna und Anja einmal. Das waren zwei Frauen aus der Ukraine. Erzähl uns mal ein bisschen von denen. Waren das junge Frauen? Erzähl mal.
Ja, also beide Mitte, Ende 20. Also deswegen konnte ich mich auch relativ gut mit den beiden so identifizieren. Anja ist 24, kommt aus Kiew. Die ist mit ihrem Mann relativ früh geflohen. Der Mann musste nicht zum Militär, ist nicht wehrpflichtig. Das ist ja ein großer Vorteil, den Anja hat gegenüber vielen anderen Frauen, die alleine reisen oder für sich und die Familie auf einmal verantwortlich sind. Und ja, sie war eigentlich so froh natürlich, dass sie sich in Sicherheit bringen konnte, mit ihrem Mann in Sicherheit ist. Aber sie hat unfassbar viel Familie noch in Kiew, auch viele ältere Verwandte, die einfach nicht da weg wollen, weil die einfach sagen, wenn wir jetzt gehen, dann ist das ja alles aufgegeben, dann ist auf jeden Fall sicher, dass unser Zuhause danach weg sein wird. Und die sagen sich dann halt, nee, wir bleiben hier, wir halten die Stellung. Und gerade Kiew und auch die umliegenden Gebiete sind ja super gefährlich gerade. Und deswegen ist sie ja total ängstlich, sie weint viel, genauso auch wie Anna, die kommt aus Charkiw, das ist auch im Osten des Landes, eine große Unistadt. Also ich habe mir mal Bilder angeguckt, wie das da aussah, bevor bombardiert und attackiert wurde. Also eine unfassbar schöne Stadt mit großen Plätzen, alten Gebäuden. Da ist nicht mehr viel von übrig. Und auch die Anna hatte dann das Handy gezückt und hat mir Schutt und Asche und zerbombte Gebäude gezeigt und hat dann nur gesagt, ja, hier bin ich immer zur Arbeit gegangen und ja, hier bin ich eigentlich zur Schule gegangen. Und
das ist einfach nicht mehr da.
Ja, genau. Also konnte halt so Orte, die sie eigentlich täglich gesehen, besucht hat, dann nur noch in Trümmern mir zeigen. Und ja, sie hat auch gesagt, sie wacht morgens auf, checkt direkt das Handy, ruft die Verwandten an, solange das eben noch geht. Manchmal ist das Internet auch weg in den umkämpften Gebieten. Und sie hat auch gesagt, sie betet viel, sie weint viel. Aber sowohl Anna als auch Anja, zwei gebildete Frauen, die sagen auch, ja, wir müssen uns jetzt überlegen, es ist ja nicht klar, wie lange hält die Situation an, wie wird es nach dem Krieg, wie viel ist überhaupt noch übrig von dem Leben, was wir da zurückgelassen haben, und sagen sich dann auch, sie würden gerne ja vielleicht in Deutschland ein neues Leben anfangen, arbeiten, irgendwie Anschluss finden und vor allem die Sprache lernen. Und ich glaube, das sind halt krass große Herausforderungen und auch da habe ich auch Respekt vor, dass man sich jetzt solche Pläne überlegt und schon so an die Zukunft denkt, wo das halt gerade alles irgendwie so ungewiss ist. Aber ich habe die beiden als sehr mutig empfunden und war natürlich auch super, dass sie sehr, sehr gut Englisch sprachen. Ja. Also ich musste da mein Schulenglisch noch so ein bisschen rauskramen, aber ja, hat mich auf jeden Fall beeindruckt, vor allem das Gespräch mit den beiden.
Aber du hast eben gesprochen von den Familienmitgliedern, die teilweise da geblieben sind in der Ukraine. Ich finde, das vergisst man immer so ein bisschen. Ne? Also es war 2015 schon so ähnlich, dass die Leute irgendwie mal, also gerade Leute, die nett ausgedrückt Geflüchteten gegenüber etwas kritisch sind. Das ist ja nicht so, dass die Leute alle sagen irgendwie so, ja, 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 es geht nach Deutschland, juhu, das ist deren Heimat, die wollen ja eigentlich gar nicht da weg, ne?
Ja, also ich habe auch das Gefühl, wenn, das wäre ja wundervoll, wenn dieser Konflikt jetzt irgendwie vorbei wäre oder man eine diplomatische Lösung finden würde und dieser Krieg aufhören würde, ich glaube, die würden so schnell zusehen, dass sie wieder zurückkommen, einfach, weil ihnen sehr viel an der Heimat liegt, weil so viele Freunde, Verwandte, das ganze Leben da drüben ist, also es ist ja wie bei uns, das muss man sich auch einfach mal vorstellen, die leben ja sehr ähnlich, haben ähnliche Werte, viele Universitäten. Und ja, das ist einfach für die, glaube ich, richtig schwer. Und das war jetzt auch nicht so, dass man sich gedacht hat, oh super, jetzt haben wir mal einen Grund, irgendwie nach Deutschland zu gehen. Klar. Die allermeisten, die hier sind, auch die in Wuppertal sind, haben natürlich auch versucht, hier hinzukommen, weil sie hier irgendwie Freunde, Bekannte haben, wenn sie Glück haben, auch Familie. Das ist zum Beispiel bei Anna so, die hat ihre Cousine hier in Wuppertal. Das ist natürlich viel wert. Die kann jetzt natürlich helfen bei den Behördengängen, übersetzen. Das ist natürlich sehr, sehr viel wert. Die freuen sich vielleicht auch, dass sie eben bei Verwandten unterkommen konnten, irgendwie so ein bisschen familiäres, vertrautes Umfeld. Aber ich glaube, alle, mit denen ich gesprochen habe, würden am allerliebsten sofort wieder zurück in die Ukraine, in ihr altes Leben, zu der Familie, zu Freunden. Teilweise haben die Leute auch, das darf man auch nicht vergessen, ihre Haustiere dagelassen. Das ist für Menschen, die auch ein Haustier haben, die können das nachempfinden, auch wahnsinnig emotional und belastend. Und ich glaube, also wenn die könnten, würden die sofort zurück.
War das jetzt bei denen so oder hatten sie das erzählt von anderen? Also jetzt wirklich konkret mit den Haustieren?
Sie hatten das erzählt von anderen, dass die dann zum Beispiel bei deren Verwandten dann die Hunde gelassen haben, weil die einfach zu groß waren, um jetzt mit denen in diese überfüllten Züge zu steigen Richtung Polen. Also dass die Tiere sind so weit untergekommen bei der Familie. Aber ja, ich finde, das ist auch nochmal ein Aspekt und zeigt ja, auch nochmal, dass man ja hofft, dass man irgendwann eben wieder zurück kann.
Ja, kommen übrigens auch immer wieder Fragen zu rein. Also wie kann ich da helfen? Also wenn es irgendwie um Haustiere geht, da gibt es vor allem international gut Hilfe. Also PETA zum Beispiel, IFAW, die bieten irgendwie sowas an, dass sie dann da auch wirklich vor Ort helfen können. Also wer da irgendwie in diesem Bereich helfen möchte, gibt es auch da Möglichkeiten zu helfen. Ja, Anni, dann dir vielen Dank und alles Gute.
Danke dir.
Ja, und natürlich könnt ihr auch immer noch helfen. Wir hatten ja diese Woche einen großen Spendentag, den Lichtblicke-Spendentag. Lichtblicke müssen wir hier in Wuppertal einmal so ein bisschen erklären, weil wir da normalerweise recht selten was von hören. Mhm. Lichtblicke ist eine Spendenaktion in ganz Nordrhein-Westfalen und zwar von allen Lokalradios. Es gibt ja nicht nur Radio Wuppertal, sondern eben zum Beispiel Radio Neandertal, wo Jasmin diese Woche gearbeitet hat.
Ja, oder es gibt Radio Köln, Antenne Düsseldorf,
richtig,
die gehören
genau.
Alle dazu.
Also 45 sind das insgesamt und da gibt es eine gemeinsame Aktion, Lichtblicke. Die hilft normalerweise Menschen hier aus NRW, die irgendwie in Not geraten sind, nichts dafür können und irgendwie einfach schnell und unbürokratisch Hilfe brauchen. Und jetzt ist es bei uns in Wuppertal so, dass wir hier eine eigene Hilfsaktion haben, nämlich einmal Kindertal, das ist für arme Kinder in Wuppertal, und einmal Winn, Wuppertaler in Not. Und deswegen ist Lichtblicke bei uns nicht so ganz groß. Ne? Und
wir die Hilfe in Wuppertal in den Vordergrund gestellt haben, weil das natürlich uns noch so ein bisschen näher liegt. Und ja, deswegen, dann wird es so verrückt, wenn man über so viele Spendenaktionen und da könnt ihr noch und da, und deswegen haben wir immer mehr
über Kindertal gesprochen. Weil das jetzt ja wirklich über Wuppertal hinausgeht, ne, haben wir gesagt, komm, da tun wir uns jetzt alle zusammen und machen eine gemeinsame Spendenaktion. Die haben wir also gestartet vor genau einer Woche und vor dem großen Spendentag waren das schon 400.000 Euro, die da zusammengekommen sind, und an dem Spendentag hat sich das beinahe nochmal verdoppelt auf fast 800.000 Euro. Also das ist ganz, ganz viel Geld und das geht jetzt einmal an Menschen in der Ukraine, also die noch dort sind und einfach Hilfe brauchen, aber eben auch Menschen, die Anni zum Beispiel getroffen hat, die aus der Ukraine geflohen sind und zum Beispiel hier in Wuppertal schon angekommen sind. Ihr könnt natürlich gerne weiterspenden. Infos findet ihr alles auf radiowuppertal.de. Wir sagen es immer dazu, wenn ihr selbst was übrig habt. Ne? Wir haben diese Woche zum Beispiel auch über die extrem teuren Spritpreise gesprochen und so. Ne? Also für viele trifft das einfach. Ne? Und für viele ist das ein Unterschied, ob der Sprit jetzt irgendwie 2,20 Euro den Liter oder eben 1,70 Euro kostet oder so. Und da ist es einfach eine ernste Sache. Ne? Und
ja, aber dann, haben wir nicht letztes Mal auch über Spenden gesprochen hier im Podcast?
Ja,
und dann
ja, genau.
So ehrenamtliche Hilfe, wer was tun will. Weil viele haben ja das Gefühl, sie wollen was tun.
Ja, das war
wird noch gebraucht. Und ja. Sachspenden, je nachdem. Da werden wir aber sicherlich nächste Woche oder so drüber reden. Wir haben noch was geplant hier bei Radio Wuppertal. Es ist noch nicht völlig fertig ausgearbeitet. Das kommt dann auch, so eine Spendenaktion mit Sachspenden. Da werden wir nochmal schauen.
Genau, die übrigens total unkompliziert ist. Ne? Und ansonsten, wenn ihr helfen wollt, das Wichtigste ist, glaube ich, einmal vorher gucken, wie ihr helfen könnt. Ne? Also bevor ihr jetzt irgendwie sagt, ich habe hier auch so ein Zimmer übrig oder so, ne? Oder keine Ahnung, den Dachboden einmal komplett leer räumt oder so, und das wird gar nicht gebraucht. Lieber einmal vorher gucken, wo könnt ihr da genau helfen, und dann gibt es die Infos auf Radio Wuppertal.
Man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn man diese ganzen Aufrufe auch gerade von der Stadt Wuppertal hört, so es werden jetzt zum Beispiel noch Zimmer für Jugendliche gebraucht und jemand, der sich darum kümmert. Und
Gastfamilien
so. Und
sogar.
Genau.
Also für Jugendliche, die alleine hierher gekommen sind.
Ja, und dann hat man immer das Gefühl, also man müsste, also es gibt zu wenig Leute, die was machen, oder man müsste jetzt was tun. Ich glaube nicht, dass das immer passt. Also nicht jetzt jeder, der irgendwie noch die Besenkammer frei hat. Ich will das gar nicht schlecht reden. Nur manchmal habe ich halt das Gefühl, dass da dieser Reflex zu sagen, ach, ich kann doch auch, viel schneller kommt als das Nachdenken darüber, was das alles für Arbeit mit sich bringt. Das hatte ich auch in so dem ein oder anderen Gespräch, das ich letzte Woche als Reporterin geführt habe, dass dieses Nachdenken darüber, wie lange ist denn jetzt hier jemand bei mir? Was für Hilfe brauchen die denn noch neben einem Zimmer? Ach, da bin ich aber jetzt ganz schön eingebunden, dass das oft erst nachher kam. Zum Beispiel sind auch Waisenkinder ja hier in Wuppertal angekommen. Die sind dann zum Teil vorher auch schon auf den Kreis Mettmann verteilt worden. Und da kamen Anfragen rein von Leuten, die sagten, ich nehme Waisenkind auf. Und man denkt sich so, Leute, das geht doch gar nicht so einfach.
Da hättest du bis vor zwei Wochen auch noch nicht drüber nachgedacht. So, ne? Und warum kommt das jetzt auf einmal so
spontan? Es ist ja nicht umsonst so schwierig, auch eine Adoption zu machen. Natürlich wird niemandem ein Waisenkind jetzt einfach zugesteckt, einfach so.
Ja, aber wir haben ja auch letzte Woche darüber gesprochen, wir wollen jetzt den allermeisten Leuten nicht absprechen, dass sie es gut meinen und dass sie es gut wollen und so.
Überhaupt nicht, nur manchmal muss man noch mal drüber nachdenken, oder manchmal finde ich es ein bisschen, dieses Reflexhafte manchmal vielleicht ein bisschen zu schnell. Ansonsten ist das natürlich toll, dass so viele Leute sich bereit erklären und so viele was tun wollen. Und sonst wird das auch alles überhaupt gar nicht funktionieren. Deswegen, das wollte ich nur dazu sagen.
Wie gesagt, alle Infos kompakt gesammelt auf radiowuppertal.de.
Gute Nachricht.
Ja, das kam so ein bisschen überraschend diese Woche, denn Wuppertal hat wieder ein Sterne-Restaurant. Diese Woche ist der berühmteste Restaurantführer überhaupt, der Guide Michelin, rausgekommen. Oui, oui. Genau, und da gibt es eben die Sterne, die Michelin-Sterne. Und jetzt haben wir wieder ein Sterne-Restaurant in Wuppertal, nämlich in Nästebreck, das Schiras. An der Wittener Straße sind die, vielleicht seid ihr da schon mal vorbeigefahren, das ist so ein original bergisches Haus, ne? Also auch so grüne Rollläden und so. Ne? Mhm. Und da ist eben des Schiras drin. Und die kochen da so gut und so gehoben, dass sie gesagt haben im Guide Michelin, die kriegen einen Stern. Das heißt, die dürfen sich jetzt auch vorne dann so eine Tafel aufbauen und dann steht dann da auch irgendwie, ne, so kannst du einen Stern irgendwie drauf und ne, dass du eben damit natürlich auch Werbung machen kannst, klar.
Ja, aber die haben jetzt super, super viel Werbung bekommen. Ne? Das war ja irgendwo in allen Nachrichten zu sehen. Mhm. Und wir müssen leider zugeben, wir waren noch nie da.
Ja, nee. Ja,
man hält sich ja doch immer nur irgendwie so in seiner Hut auf, ne? Und bevor man dann irgendwie extra noch sich jetzt in die Schwebebahn setzt oder in den Bus oder ins Auto und irgendwo hinfährt, sagt man doch so, komm, wir gehen in unser Lieblingsrestaurant um die Ecke. Mhm. Das müssen wir auf jeden Fall nachholen. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, bis nach Nästebreck mit der Schwebebahn wird natürlich auch schwierig. Ne? Also, aber genau das ist ganz spannend, weil das hat der Inhaber, Serkan Akün heißt er, der hat das gesagt, weil das hat ihn mal so geärgert, dass die Leute für Fine Dining, also für gehobene Küche, aus Wuppertal immer weggefahren sind. Das heißt, dann sind sie nach Düsseldorf gefahren, also wo es die ganz gehobenen Restaurants gibt.
Weil man
und so,
das
ne?
denkt, aber genau, hier gibt es auch tolle
und
Restaurants.
Und jetzt ist es eben umgekehrt. Jetzt kommen die Leute von drumherum, ne, weil sie das auch hören, okay, da ist ein Sterne-Restaurant, die können ja dann auch eben in diesen Führer reingucken und dann kommen die dahin. Ne?
Wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt für morgen da anmelden, sagt er, nö, kein Platz frei. Ja, das könnte ich mir vorstellen.
Hör mal, er hat uns ja Sprachnachrichten geschickt, das hat er ja zwischendurch geschafft, während er hier beim Beantworten war.
O-Ton.
Die Reaktionen sind so enorm, dass wir wirklich, also beziehungsweise ich, gar nicht mehr nachkomme zu antworten. Auf meinem Business-WhatsApp haben wir inzwischen sage und schreibe 520 Nachrichten als Gratulation. Darunter ganz viele neue Gäste, die einen Tisch möchten.
Wer das Schiras jetzt auch nicht kennt und überlegt, ey komm, wenn die ganzen Buchungen da nach Monaten irgendwie abgearbeitet sind, dann will ich da auch mal hingehen. Und sich fragt, ist das denn so wie ein typisches Sterne-Restaurant, wie ich mir das vorstelle, gehobene Küche und auch sehr teuer? Ja, das ist genau so. Ne? Also es ist wirklich, ne, klar, es ist natürlich etwas teurer. Also das kannst du nicht jeden Abend machen, das musst du dir schon mal gönnen. Da kannst du für ein Menü aber mal locker mehr als 100 Euro zahlen. Ne? Und wenn du es noch irgendwie upgraden willst mit Kaviar, dann geht das auch für 160 Euro, glaube ich. 30 ja. Gramm Beluga-Kaviar, ja.
Ja gut, das ist halt auch teuer, ne, Kaviar. Aber ich das ist halt im Moment so, wir hatten ja ganz zu Anfang, ne, alles wird teurer. gesagt. Und ich meine, das schlägt sich auch auf Lebensmittel nieder.
Ja, ja.
Und ich meine, deswegen kann es natürlich sein, dass da irgendwie Restaurants ein bisschen teurer sind. Und das ist ja auch nichts, wo du eben dein Mittagessen dir einwirfst, sondern das ist was, da gehst du hin, das planst du und da gönnst du dir richtig was.
Das hat Serkan, der Inhaber, aber auch erzählt, ne, dass das bei denen mehr so eine Genussreise ist. Also du hast dann wirklich 6-Gänge-Menüs. Das sind dann zwar, zumindest sieht so auf den Fotos aus, auf deren Homepage habe ich geguckt, sind dann sehr kleine Portionen, aber du hast halt 6 Gänge und dann kommt immer was Neues und im besten Fall, weiß nicht, macht das was mit deinem Gaumen und es ist eine Genussreise.
Aber wie
und,
gesagt, es gibt noch mehr so schicke Restaurants. Ich erinnere mich, im Elbertalk hatte ich schon mal den ein oder anderen Restaurantbesitzer, die mir das auch so ähnlich erzählt haben, so genau. Da kommt es halt nicht, das ist halt, du stopfst dich halt nicht voll, sondern du genießt mehr und auch die können das schon gut erklären und schon Appetit auch auf sowas machen.
Also das Schiras ist ab sofort für ein Jahr mal mindestens Sterne-Restaurant, können wir uns
und dann müssen sie sich neu testen lassen.
Testen lassen, klingt so nach so einem
aber
anderen Thema.
Aber das ist
Thema,
doch so, da kommt heute. Jemand, ach
ja,
so.
Ja, also das ist immer nur für ein Jahr, ne? Du hast das nicht ewig. Ne? Also
und da zum kommt Beispiel, auch wirklich jemand vorbei und probiert's heimlich, das, quasi so ein Restaurant-Test dann geheim.
Scarpati in Vohwinkel ist das letzte, das mir eingefallen ist, das Sterne-Restaurant war. Ja, aber das ist glaube ich auch schon einige Jahre her.
Das und 79 Grad im Luisenviertel hatte keins, ne?
Ne, ich glaube nicht, aber das waren die mit denen nur, ne? Die sind auch sehr, sehr high-class.
Wie gesagt, wir haben mehrere hier.
Ja, also der Guide Michelin 2022 ist neu und da kann man reingucken und da steht das Wuppertaler Restaurant Schiras drin.
Sehr schön. Gute Werbung für die Stadt. So, und jetzt zu schlechter Werbung für die Stadt.
Aufreger.
Ja, es ist ja wirklich, ne, also solange man noch drüber lachen kann, ne, aber viele können halt nicht mehr drüber lachen, weil es nervt einfach nur noch, die Schwebebahn. Ne? Und ich habe das ja schon ein paar Mal hier im Podcast auch erzählt, dass ich immer mich vor die Schwebebahn gestellt habe und immer gesagt habe, na komm, meckert nicht, es ist so selten und es passiert ja nur ab und zu mal und so. Aber die Ausfälle, man hat echt das Gefühl, es kommt immer, immer öfter. Und
deswegen steht die immer. Weil du dich vor die Schwebebahn stellst.
Ja, sorry, es ist meine Schuld. Nein, aber ich habe die Schwebebahn immer verteidigt. Und ich meine, sie ist ja auch unser Wahrzeichen und wir sind ja irgendwo stolz drauf. Und jeder kennt Wuppertal für die Schwebebahn. Wenn du Wuppertal sagst, dann sagen die Leute Schwebebahn so. Ne?
Und wir fanden so Witze, die auf der einen oder anderen Instagram-Seite immer gepostet werden, so über die Schwebebahn, so, hä, ja, sag lieber Bescheid, wenn sie mal fährt und so, fanden wir immer so blöd und so platt, aber irgendwie ist es halt, stimmt's halt.
Ja, mittlerweile stimmt es, ne, weil es jetzt wirklich extrem geworden ist. Ne, und du kannst dich einfach nicht mehr drauf verlassen und das ist das Problem. Und wir hatten eben den Donnerstag in dieser Woche und da war es besonders heftig, denn erstmal ist sie gar nicht losgefahren. Normalerweise startet sie ja um kurz nach 5, ist dann aber gar nicht losgefahren und irgendwann um kurz vor 6:30 ging es dann los. Dann ist sie also gefahren für eine halbe Stunde. Dann fuhr sie wieder nicht, glaube auch so ungefähr eine halbe Stunde. Dann fuhr sie wieder und dann fuhr sie nicht. Und das ging den ganzen Morgen so weiter, immer hin und her.
Woran lag's?
Ja, es war mal wieder ein Problem mit der Weiche, aber es gibt unterschiedliche Probleme. Es gibt dann da noch so Kontaktstellen und so. Also Weiche ist nicht immer gleich Weiche. Es ist alles ein bisschen kompliziert, aber es ist halt ein Problem, das die Wuppertaler Stadtwerke eigentlich auch kennen sollten. Und es gibt halt seit Jahren Probleme mit der Weiche. Und dann kann man sich schon fragen, warum kriegen sie das eigentlich nicht in den Griff? Ne? Und es ist halt besonders nervig, weil wenn du immer wieder dieses fährt nicht hast, dann lohnt es sich halt auch nicht, einen Ersatzverkehr mit Bussen an den Start zu bringen. Mhm. Weil das machen die Stadtwerke eigentlich immer erst, wenn sie wissen, okay, das wird jetzt hier irgendwie ein paar Stunden dauern oder vielleicht sogar einen ganzen Tag oder noch länger. Dann ist ein Ersatzverkehr unterwegs. So nicht.
Und so denken sie immer so, ah nee, haben wir gleich behoben. Ich meine, wir hatten das ja auch, letzte Woche hatten wir ja auch schon so Sachen. Dann hat unser Nachrichtenredakteur hat dann angerufen da und hat gesagt, so, wie sieht's denn aus? Was ist denn los? Und die so, nee, haben wir gleich. Und dann hatten sie es irgendwie doch nicht, aber dann, ne, also es ist ja auch so ein Hin und Her, auch bei denen wahrscheinlich
und
intern.
An dem Morgen habe ich eben öfter mal mit Anja hin und her sozusagen geschrieben, also sie hatte mal Sprachnachrichten geschickt, weil sie hatte früh am Morgen schon gefragt, pass mal auf, mein Auto ist in der Werkstatt und ich muss jetzt ausnahmsweise mal mit der Schwebebahn fahren. Fährt die denn? Da habe ich gesagt, ja, sie ist zwar heute später losgefahren, aber aktuell fährt sie. Und dann kam die Sprachnachricht von ihr, ja, jetzt, Jens, was ist jetzt passiert? Jetzt stehe ich hier an der Schwebebahnstation, jetzt fährt sie aber gerade nicht. Ne? So, und dann hatte ich das auch wieder im Radio gespielt und hatte eine Arbeitskollegin ihr schon vorgeschlagen, dass sie irgendwie mitnehmen kann oder so. Und dann war sie irgendwie gerade auf der Arbeit angekommen, ist dann, glaube ich, irgendwie zu Fuß gegangen. Und in dem Moment fuhr dann wieder eine Schwebebahn über sie weg. Ne? Also, dann fuhr sie wieder, hat sie sich auch wieder geärgert. Es war ein Hin und Her. Und das zeigt halt einfach nur, du kannst dich nicht drauf verlassen. Und das ist doch einfach blöd. Das kann ja nicht sein für ein Verkehrsmittel, dass die Schwebebahn ja immer nur noch mal ist. Ne? Das vergessen vielleicht viele. Ne? Von außerhalb denkst du, ja, die Schwebebahn, das war für viele irgendwie auch so eine, weiß nicht, so eine Touristenbahn oder eine Touribahn oder sowas.
Nee, es ist ja...
Das ist ein Verkehrsmittel, ja.
Pendlerverkehr hier
mit
in Wuppertal.
Halt zehntausende Menschen in Wuppertal jeden Tag fahren. Ne?
Von Barmen nach Elberfeld oder wohin auch immer. Vor allem, das ist halt auch doof, wenn du morgens, bevor du losfährst, erstmal gucken musst, fährt sie denn? Vor allem, wo guckst du denn? Mhm. Also, ich kann euch da nur Radio Wuppertal hören und gucken empfehlen, weil auf deren Homepage sind die nämlich auch nicht aktuell.
Ja, zumindest nicht immer. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen besser werden, aber am schnellsten sind sie irgendwie immer noch bei Twitter. Und da habe ich diese Woche auch gesagt, sorry, aber wer twittert eigentlich noch, außer Journalistinnen und Journalisten und die Wuppertaler Stadtwerke? Also ich kenne kaum
Vor allem finde ich das auch echt unübersichtlich bei Twitter, weil dann steht da, die 625 fährt heute nicht die Haltestelle Pusemuckel an und dann ist das so kleinteilig und irgendwo zwischendurch steht dann, technische Störung bei der Schwebebahn. Und
ja, das war an dem Morgen
das
jetzt
musst
auch
du
so.
Auch finden und suchen.
Also technische Störung und dann kam wieder die Schwebebahn. Die Schwebebahn fährt wieder. Vielen Dank für Ihre Geduld. Die Schwebebahn kann wegen technischen Störungen nicht fallen. Und wieder die nächste fährt wieder. Vielen Dank für Ihre Geduld. Also, wir haben natürlich nochmal eine Anfrage gestartet an die WSW. Das läuft gerade jetzt, also stand jetzt Freitagvormittag. Also, die wollen uns das halt nochmal genau erklären. Sie hatten ja eine Taskforce gegründet. Das klingt natürlich erstmal gut, aber bisher hat die wohl noch keine großen Ergebnisse irgendwie gebracht oder so. Wenn es da die genauen Ergebnisse gibt oder vielleicht die besondere Erkenntnis, die dann alles ändert, dann hört das natürlich
ich ehrlich gesagt. Also, was die Erlebnisse der letzten Jahre uns so zeigen, ist es ja mit diesen besonderen Erkenntnissen schwierig. Und dann ist es immer so häppchenweise und da mal und dort ja, mal. Und
um die Schwebebahn noch einmal in Schutz zu nehmen, ne? weil ich das ja gewohnt bin. Ne? Es ist natürlich nach wie vor so, es ist halt die einzige Schwebebahn in dieser Form auf der Welt. Das heißt, du hast keinen Vergleich. Du kannst nicht mal eben fragen in Bochum oder in Köln, so, ey, wie ist denn das eigentlich bei eurer Schwebebahn? Habt ihr das Problem auch? Es gibt's halt nicht. Ne? Das heißt, es gibt's halt nur einmal, nur trotzdem. Also da sitzen doch Leute dran, die sie irgendwie auskennen und so, und dann muss doch irgendwie mal besser funktionieren. Hm.
Ja, aber zum Glück ist zu Fuß gehen ja im Moment überhaupt nicht schlimm. Die Sonne scheint, es ist relativ mild dabei. Geht ja einfach eine Stunde vorher los, ne, zur Arbeit. Ist richtig nett. Und es wird ja noch netter. Ausblick. Der Frühling kommt sowieso ja am 20. März. Mhm. Das ist Sonntag in einer Woche von hier aus gesehen. Mhm. 20 Grad gibt es fast dazu nächste Woche schon. Ne? Also das fühlt sich dann auch richtig nach Frühling an. Und es ist meteorologisch gesehen auch schon ein Frühlingstag, wenn es über 15 Grad kommt. Das hatten wir jetzt noch nicht. Wir waren, glaube ich, so knapp drunter. Mhm. Aber nächste Woche werden wir auf jeden Fall die ersten Frühlingstage erleben. Ja, die offiziellen.
Der 20. März ist ja auch sonst ein wichtiges Datum. Ne? Ja. Der sogenannte Freedom Day. Wir haben schon so oft drüber gesprochen, das wollen sie ja nicht, dass man das Freedom Day nennt, weil so viel Freedom ist dann halt doch nicht. Die Zahlen steigen wieder, ne? Also zumindest stand heute. War das so die letzten Tage, dass es da wieder neue Infektionen auf Rekordniveau gibt. Ne? Und trotzdem kommt dann dieser Tag und dann gab es jetzt die ersten Spekulationen, kommt sogar die Maske im Supermarkt weg. Also brauchen wir die dann vielleicht ab dem 21. März schon gar nicht mehr. Das ist Stand jetzt noch alles nicht sicher, aber das werden sie dann in der neuen Woche sicherlich nochmal genau sagen.
Und wie immer recht kurzfristig. Also mal schauen, mir macht das ein ganz komisches Gefühl, alles irgendwie miteinander. Schon. Ich hatte natürlich irgendwie gehofft, wie wahrscheinlich die meisten, dass mit dem Sommerwetter auch die Zahlen weiter sinken, wie das in den letzten Jahren zu beobachten war. Aber na gut, wir müssen einfach gucken, was und wie das kommt und wie Expertinnen und Experten das dann am Ende auch einschätzen. Und da müssen wir uns dann vielleicht auch drauf verlassen. Ich habe total viele Freundinnen und Freunde, so viele würde ich fast sagen wie noch nie, die mit Corona... Das
klang jetzt komisch. Ach so. Ich habe total viele Freundinnen und Freunde, so viele wie noch
Warte,
nie.
Warte, Komma.
Das freut mich für dich.
Danke. Es ist ein Komma dahinter, die gerade mit Corona zu Hause sind.
Ja.
Teilweise nicht ganz so schlimm, aber die Oma von einer Freundin, der geht's nicht gut. Die ist auch im Krankenhaus. Mhm. Und ja, das ist mir halt noch nie so stark aufgefallen, dass es so viele erwischt hat gleichzeitig.
Ja, bei mir aus der Fußballmannschaft auch drei, glaube ich, diese Woche alleine, ne? Positive Tests. Also es ist, ja. Mhm. Also wir hören uns in der neuen Woche wieder im Radio.
Frühlingswoche.
Dann ist Jasmin auch wieder da. Das freut mich, weil dann kannst du dich wieder selbst um die Sonnenaufgänge kümmern. Ich bin ja doch nur eine miserable
Vertretung. Du machst das nicht so enthusiastisch. Ne?
Naja, also ich bin dann halt ja auch alleine hier morgens im Studio. Und dann jetzt irgendwie nochmal eben schnell hochrennen auf die Dachterrasse und ein schönes Foto machen.
Ja, man
oder
meint
so.
Es immer nicht, aber es ist recht stressig morgens im Radio.
Genau, es ist nicht so, als würden wir hier Füße hochlegen, während die Musik läuft oder so. Wir haben da schon noch was zu tun. Also in der kommenden Woche hören wir uns aber gerne wieder und dann natürlich auch in einer Woche wieder im Wuppertal-Podcast und ansonsten ein schönes Wochenende.
Macht's gut.
Das war der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.